dass ihr da seid, hier um unter Gottes Wort zu kommen. Ich weiß, einige müssen heute besonders anstrengen und zuhören, denn ich spreche nicht mit eurem Akzent. Ich werde mich bemühen, klar und deutlich, trotzdem verständlich Gottes Wort weiterzubringen. Denn ich bin mir sicher, ihr seid nicht hier, um irgendwelche komischen Norddeutschen zu hören, sondern um Gottes Wort zu hören. Dafür kommen wir. Ja. Und wie wir eben gesungen haben, mein Wille gehört meinem Gott, ich traue auf ihm allein. Mir ist es ganz wichtig, dass wir, wenn wir singen, dass wir da nicht lügen, sondern dass es unsere Überzeugung ist. Ich habe es viel lieber, wenn jemand sagt, lass mich das in Ruhe nochmal lesen und überlegen, was steht hier eigentlich? Denn Gott ist nicht davon beeindruckt. Viele können besser singen als ich. Wenn irgendwo das auf dem Mikrofon mitgekommen war, dann schneidet das bitte raus. Ich kann keinen Ton richtig treffen in der Tonlage beim Singen. Aber Gott kommt es nicht so sehr darauf an, wie toll wir das machen. Gott sieht das Herz. Und er möchte dort, dass wir dieses erkannt haben, was er für uns getan hat. Und wenn wir dieses erkannt haben, dann möchte er, dass unser Leben das auch widerspiegelt. Dass unser Leben zeigt, Gott hat einen Unterschied in meinem Leben gemacht und er macht es weiterhin. Ich glaube, ganz oft kommt im Nachhinein der Gedanke, wenn ich das gewusst hätte, wenn ich das geahnt hätte, hätte ich vielleicht in der einen oder anderen Situation anders gehandelt. Und da ist die Beziehung zu Gott so hilfreich, denn er weiß es schon jetzt. Ich kenne euch alle zum Großteil nicht. Ich weiß nicht, was du heute Morgen mitgebracht hast an Sorgen, an Nöten, wie deine gesundheitliche, deine finanzielle Situation ist. Aber Gott weiß es. Und Gott sagt, ich habe mein Wort gegeben, um zu euch zu sprechen, damit du alles hast, was zum Leben und zur Gottseligkeit notwendig ist. Für hier und für die Ewigkeit. Und dafür möchte er uns seine Perspektive geben. Nein, er gibt nicht alle Antworten. Nicht immer diese ganz konkreten Fragen, wo soll ich hinziehen, wen soll ich heiraten, was soll ich studieren, welches ist der richtige Arbeitsplatz. Aber er hat uns seine Prinzipien gegeben und sagte, ich möchte, dass ihr nach mir fragt und ich möchte euch ganz persönlich leiten. Und das habe ich auch in meinem Leben erfahren. Ich will jetzt nicht den ganzen Lebenslauf erzählen, das würde schon den ganzen Rahmen der Predigt sprengen, aber diesen Ausschnitt. Ich bin nicht in einem gläubigen Elternhaus groß geworden. Und mit 16 Jahren habe ich mich entschieden, ein Austauschjahr zu machen in den USA. Und einfach aus rein irdischen Perspektiven zu sagen, naja, gut Englisch zu können, kommt immer gut, kann auch für den Beruf dann hilfreich sein. Und außerdem mal rauskommen, was anderes erleben. Warum nicht? Und ich bin dort dann hingekommen und ich bin in eine gläubige Familie gekommen. Gott hat das geführt. Die Organisation war nicht, die Menschen darin waren, soweit ich weiß, nicht gläubig. Ich war es nicht, aber Gott wusste, was er tun wollte. Und er hatte schon zu dem Zeitpunkt, wo ich ihn noch gar nicht kannte, er hatte mich schon erkannt und geführt, auch zu diesem Zeitpunkt. Und so weiß Gott, was er bewirken möchte. Und er wusste, dass er wollte, dass du heute Morgen hier bist, dass du es hörst. Und er will in deinem Leben wirken. Und darum ist es so hilfreich, auf ihn zu hören, der alles weiß, damit wir nicht am Ende am Ziel vorbeigleiten. Viele Leute, und ich nehme an, das ist hier in Nürnberg und Umgebung genauso wie in Hamburg, viele Leute experimentieren mit ihrem Leben herum auf der Suche nach Sinn, nach Orientierung, nach warum mache ich das alles und wie soll es weitergehen. Sie probieren mal dieses, mal jenes, aber die Bibel sagt, hier ist die Anleitung vom Schöpfer. Weißt du? Und bei vielen Sachen, wenn du nicht weißt, wie es funktioniert, du hast einen Computer und der will nicht so, wie du willst, oder du hast irgendein anderes Gerät, was machst du? Du fragst jemanden, der sich auskennt und am besten jemanden, der es gemacht hat, der es hergestellt hat. Da gibt es für fast alles eine Gebrauchsanweisung. wo sie dann sagen, hier, so haben wir uns das vorgestellt, und die wissen dann am besten, wie das eigentlich funktioniert, was du damit machen musst und was du vielleicht nicht damit machen solltest. Ja? Und Gott sagt, ich habe diese Welt geschaffen und ich habe den Menschen gemacht und ich weiß am besten, wie er funktioniert. Vertraue mir, höre auf mich. Er, der den Weg kennt für dich und die Folgen, so wollen wir auf ihn hören. Und die Herausforderung heute, die wir aus 1. Korinther 15 sehen wollen, ist: Lebe für die Ewigkeit. Und ich möchte, dass wir drei Gründe daraus betrachten. Wir haben jetzt ein bisschen längeren Abschnitt gelesen. Ich konzentriere mich auf die Verse 50 bis 58. Lebe für die Ewigkeit. Warum? Lass uns noch einmal wiederholen, ab Vers 50 bis 53 zuerst. Den ersten Grund ist der, dass alles andere vergeht. Vers 50. Dies aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Auch die Vergänglichkeit nicht die Unvergänglichkeit erbt. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. In einem Nu, in einem Augenblick. Bei der letzten Posaune, denn Posaunen wird es. Und die Toten werden auferweckt werden, unvergänglich sein. Und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Vergängliche muss Unvergänglichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Diese Perspektive, dass alles andere vergeht, müssen wir uns immer wieder vor Augen führen, denn sonst werden wir mit aller Wahrscheinlichkeit nicht für den Herrn leben. Paulus argumentiert in diesem Kapitel in Vers 19, das hatten wir vorhin nicht gelesen, Vers 19 sagt er, wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendsten von allen Menschen. Er sagt, wenn das nur dafür wäre, dass man ordentlich leben kann, dann sagt er, dann wäre das elendig. Du sitzt einer Lüge auf, du verfolgst einen Weg, der nicht wahr ist. Und was hast du davon? Aber das ganze Kapitel, Kapitel 15 in 1. Korinther, handelt davon, dass unser Glaube, dass das Evangelium auf dieser Auferstehung und der Hoffnung damit beruht. Wenn du deine Bibel dabei hast, geh nochmal ganz an Anfang des Kapitels zurück. 1. Korinther 15, da sagt Paulus in Vers 1, ich tue euch aber, Brüder, das Evangelium kund, die frohe Botschaft. Was ist das? Er sagt, dass ich euch verkündigt habe, dass ihr auch angenommen habt, indem ihr auch steht, durch das ihr auch gerettet werdet. Wenn ihr festhaltet, mit welcher Rede ich es euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich zum Glauben gekommen seid. Denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften, dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Und dann, dass er Kephas erschienen ist, und dann zählt er eine ganze Reihe an Augenzeugen auf. Er sagte, ich will euch erinnern, hier ist die frohe Botschaft, hier ist die Botschaft Gottes, hier ist das Evangelium. Wenn du hier vielleicht zu Gast bist und das noch relativ neu bist und das nicht deutlich ist, was ist eigentlich Gottes Botschaft, wenn man es auf den Kern zusammenschmelzt, dann ist es dieses. Jesus Christus, Gott ist Mensch geworden, um für deine Sünde am Kreuz zu sterben. Er wurde begraben und er ist auferstanden, er lebt, er ist aufgefahren zum Vater. Und wer an ihn glaubt, dass Christus genau das für jeden Einzelnen von uns getan hat, der bekommt ewiges Leben geschenkt. Das ist Gottes Botschaft, das ist das Evangelium. Und jetzt breitet er aus und sagt, schau mal, Christus hat das nicht gemacht, weil ihm das so viel Spaß gebracht hat. Er hatte, viele von euch kennen das, im Garten Gethsemane, was hat er gebetet? Vater, wenn möglich, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Wenn es irgendeinen anderen Weg gibt, ich möchte nicht ans Kreuz gehen. Ich weiß, was das bedeutet. Ich kenne die Schmerzen, ich kenne das Leiden. Und nicht nur das Körperliche, sondern das Allerschlimmste, das Allerschwerste für ihn, vom Vater verlassen zu sein. Und jemand hat das im Gebet schon erwähnt, dass der Zorn Gottes, seines Vaters, mit dem er ewig eins ist, auf ihn fallen wird. Aber er sagte, wenn kein anderer Weg möglich ist, dann bin ich bereit, das zu machen. Und die Schrift sagt uns, größere Liebe hat kein Mensch als die, dass ein Mensch sein Leben gibt für einen Freund. Aber Gott zeigt seine Liebe, dass als wir noch gar nichts von ihm wissen wollten, als wir seine Feinde waren, Christus genau das für uns getan hat. Er sagte, Christus hat also gelebt. Und wenn du in Hebräer liest, dann spricht er davon, er hat nicht auf dieses Leiden geschaut, sondern auf die Herrlichkeit, die danach folgt und die Möglichkeit, die er dir und mir dadurch gibt, in der Ewigkeit bei ihm zu sein. Das Kreuz hat keinen Spaß gemacht. Aber was er dadurch erreicht hat, das hat ihm Freude gemacht. Und er sagte, deswegen kann ich das erdulden, weil es dann eine Hoffnung für die Menschen gibt, die ich geschaffen habe, die ich liebe, die in Sünde gefallen sind, die nichts von mir wissen wollten, aber die ich zurückgewinnen kann durch diese Liebe. Und das ist, was er möchte, dass wir alle verstehen. Und er sagte, wenn wir das verstanden haben, dann sollen wir Christus folgen, dann sollen wir leben wie er. Aber hier ist dann der Punkt, wenn ich dann nur für das lebe, was vor Augen ist, wenn ich nur dafür lebe, für das höhere Gehalt, für den besseren Job, für die größere Freizeit, für das größere Auto, das größere Haus, für die größere Familie, was auch immer. Dann sagt er, ja, wo ist da denn dann der Unterschied, dass du gerettet worden bist, dass du ein neues Leben hast? Wir sollen, genau wie er, für die Ewigkeit leben. Und er beschreibt hier und sagt in dem, In diesem Zustand, wie wir jetzt sind, das hatten wir eben gelesen in den Versen, dort, so können wir nicht in die Ewigkeit eingehen. Fleisch und Blut kann die Ewigkeit nicht so eingehen. Entweder werden wir erst entschlafen, meine Übersetzung sagt, oder sterben, das ist damit gemeint, oder aber verwandelt werden. Wie Jesus, nachdem er von den Toten auferstanden war, er hatte ein, wir beschreiben das als Herrlichkeitsleib. Ja, man konnte die Male noch sehen, aber das Blut tropfte nicht mehr raus. Ja, er konnte durch Türen gehen, dann auffahren in den Himmel, was du und ich mit unserem Körper nicht können. Ja, er sagte so, mit diesem Körper können wir nicht in die Ewigkeit gehen. Und einige sagen, preis den Herrn, bin froh, dass ich nicht diesen Körper so in dem Zustand, wie er jetzt ist, mit in die Ewigkeit nehmen muss. Wir werden ein Herrlichkeitsleib bekommen, der nicht mehr gebunden ist. Aber hier ist auch der Grund, warum er dieses beschreibt. Wir alle haben gesündigt, wie die Bibel das erklärt. Ja? Und Sünde kann nicht in Gottes Gegenwart sein. Und lass uns es auch aus dieser Perspektive sehen. Nicht nur wir haben gesündigt, sondern andere sündigen ja auch an uns. Ich glaube, das haben wir alle schon erfahren. Und vielleicht warst du schwer verletzt davon, hat dich betroffen. Und Gott sagt, bei mir wird es das nicht mehr geben. Wer in den Himmel kommt, jede Träne wird abgewischt und sie werden mein Volk sein, ich werde ihr Gott sein, ich werde mit ihnen wohnen. Alles Leid, aller Schmerz wird nicht mehr da sein. Aber wenn wir so jetzt reinkommen würden, wie wir jetzt sind, wir würden ja unsere ganze Sündhaftigkeit mitnehmen. Man sagt, das geht nicht. Das kann nicht zu mir kommen. Deswegen trennt uns die Sünde von Gott. Und deswegen ist jetzt unsere Botschaft, lasst euch versöhnen mit Gott. Und dann lebt in dieser Versöhnung, lebt mit dieser Perspektive, dass dieses, was ich jetzt habe, das nehme ich nicht mit. Das vergeht. Deswegen sollen wir jetzt so leben. Denn wenn es erst einmal so ist, er sagt, dann wird es sein in einem Nu, in einem Augenblick, in dem Zwinkern vom Auge. Ja, so schnell, dann erscheint es und wir werden beim Herrn sein. Dann können wir es nicht mehr ändern. Deswegen müssen wir jetzt die Entscheidung treffen, wie wir leben wollen. Und wenn wir dieses vor Augen haben, dass dieses vergeht, dann können wir wirklich anders leben. Denn du würdest ja auch jetzt, wenn du wüsstest, du ziehst nächste Woche, nächsten Monat um, irgendwo anders hin, du würdest jetzt nicht mehr deine Wohnung neu einrichten, oder? Wenn du sagst, naja, Lebensmittel kaufen wir noch neu, aber jetzt kaufe ich nicht ein neues Sofa für das alte Haus oder eine neue Küche für das alte Haus, wenn wir sowieso umziehen. Für das Neue vielleicht, aber nicht für das, wo ich hier bin. Und er sagte, so soll es bei uns sein. Jesus lehrte, sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, wo es vergeht, wo es verrostet, wo es vergammelt, sondern im Himmel, dort bereitet euch die Schätze vor. Das heißt aber auch, wenn wir so leben, dass wir uns auf dem Erreichten nicht ausruhen. Dass wir nicht sagen, ja wunderbar, ich bin errettet, ich werde in den Himmel kommen, ich glaube, Christus ist für mich gestorben, er ist auferstanden, dann kann ich jetzt ja, das Leben genießen soweit und danach genieße ich es im Himmel weiter. Er sagte, nein, so nicht. Denn mit der Erneuerung fängt Gottes Absicht eigentlich erst richtig an. Überleg mal, wir lesen gerade, der Predigttext kommt aus dem 1. Korintherbrief. Diese Briefe sind an Gemeinden geschrieben, sind an Gläubige geschrieben. Das heißt, hier gibt Gott Anweisungen und sagt, dieses ist nicht dafür, wie man jetzt eine Beziehung mit mir bekommt. Die habt ihr eigentlich schon. Aber wie ihr jetzt als solche leben sollt, dafür möchte ich euch Anweisungen geben, denn ich möchte jetzt euch als die, die diese Veränderung erlebt haben, gebrauchen, damit auch andere diese Botschaft hören und erleben und sehen. Das ist Gottes Absicht. Er hätte es verkündigen können und in Offenbarung, ihr werdet dazu, glaube ich, noch kommen, wird er zu einer Stelle einen Engel schicken, der dann auch nochmal eine Botschaft an alle verkündigt. Er hätte das jetzt machen können. Gott hätte jetzt eine Stimme vom Himmel kommen lassen können. Ja, hätte hier direkt heute hineinsprechen können in diesen Saal, dann hätte er mich nicht gebraucht. Und die Botschaft wäre viel klarer, viel deutlicher und viel besser. Aber sagt, das mache ich nicht. Ich möchte euch als Menschen gebrauchen. Ich möchte, dass andere an dir Christus sehen, an dir sehen, dass Gott wirklich Veränderung bewirkt. Unser Glaube soll sich in unserem Leben zeigen als Zeugnis für die Menschen. Und hier spricht er viel in dem, was wir gelesen haben, von dieser Vergänglichkeit. Ja, wo er sagte, das Vergängliche kann nicht die Unvergänglichkeit erben. Und alle Menschen, auch deine Nachbarn, deine Arbeitskollegen, deine Sportsfreunde, was auch immer, sie kennen doch auch diese Vergänglichkeit. Hattet bei der Einleitung eben auch noch die Olympischen Spiele erwähnt. Alle kennen doch die Vergänglichkeit. Heute hoch gejubelt und gefeiert. Und am nächsten Tag? Zurück zur Übung. Das war ein Punkt, der in meinem persönlichen Leben, wo Gott wirklich einen Anstoß gegeben hat, zu sagen, richte dein Leben wirklich nach mir aus. Ich habe früher gerudert und hatte zu einem Zeitpunkt die Deutsche Juniorenmeisterschaft gewonnen. Und da wurde mir das so klar. Am Abend Siegerehrung, am nächsten Morgen mach das Boot fertig, da ist der Kanal, mach weiter. Ja? Und sie sagen, ist das alles? Oder jetzt auf einer höheren Ebene, du bekommst eine olympische Medaille. Darauf kannst du dich auch nicht ausruhen. Du bekommst eine Gehaltserhöhung. Und bist du damit dann für den Rest deines Lebens zufrieden? Ihr geht zum Freizeitpark und ihr habt einen tollen Tag. Und was macht ihr danach? Sagt ihr, oh prima, jetzt bin ich den Rest meines Lebens glücklich. Nee, die sagen, wann kann ich wieder hin? Ja? Das ist nie genug und das ist, wie das Leben ist. Es reicht nicht, sie sagen immer, es muss immer mehr, mehr, mehr sein. Und Gott sagt, Frieden und Zufriedenheit kannst du nur von mir bekommen. Und so sollen wir leben. Und dann sagt er, schau noch mal hinein, wenn du deine Bibel mit hast, Vers 51. Er sagt, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Inwieweit ist das denn jetzt ein Geheimnis? Also Geheimnis nicht, wie wir das meistens verstehen, weil er hat es ja gesagt, damit ist es ja nicht mehr geheim. Ja? Aber sagte etwas, was vorher nicht klar war, was nicht so offenbar war, was er jetzt aber geoffenbart hat. Und das ist, dass der Tod nicht das Ende ist. Vielleicht ist das für dich völlig logisch, du hast das schon häufig gehört und Christus ist auferstanden und er schenkt ewiges Leben. Aber für unsere humanistisch-materialistische Gesellschaft, das ist ein Schock. Frag mal in deiner Nachbarschaft, es sei denn, dass ihr hier so ganz anders seid als wir oben im Norden, die meisten Leute denken, ich lebe mein Leben mal so und dann irgendwann sterbe ich und das ist das Ende. Und Gott sagt, nee, das ist nicht das Ende.
Und wir glauben, dass diese Welt nicht alles ist. Das ist genau, was dieser Text sagt. Das ist genau, dass Christus von den Toten auferstanden ist, weil es eben nicht das Ende war. Und er ist unser Beweis, der auferstanden. Und hier in 1. Korinther 15 führt er dann an, ich hatte gesagt, ab Vers 6, dass er Augenzeugen dann aufführt. Und er sagt dann in Vers 6, danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben, einige aber auch entschlafen sind. Okay. Zur Zeit dieses Schreibens, ungefähr 20 Jahre nach dem Tod und der Auferstehung Jesu, sagt er, die meisten von diesen Augenzeugen sind noch da, du kannst sie befragen. Sie haben dieses gesehen. Okay. Was haben wir heute Morgen hier? Knapp unter 100 Leute. Okay. Wenn jetzt einer der Deckenleuchter runterfällt, hoffentlich nicht direkt auf meinen Kopf, nicht auf einem eurer Köpfe, ja, aber das fällt runter und anschließend kommt jemand von der Versicherung und fragt, was ist passiert? Und wir alle sagen, wir saßen im Gottesdienst und plötzlich, keiner ist gegengesprungen, keiner hat was abgeschossen, niemand was durchgeschnitten, plötzlich ist der Leuchter runtergefallen. Die Versicherung wird nicht sagen, na, jetzt müssen wir mal überlegen, was ist denn da wirklich passiert. Das sind 80 Zeugen, der eine hat es aus dem linken Winkel, der andere aus dem rechten Winkel gesehen, aber die alle sagen, da ist keiner hochgeklettert, plötzlich das Ding fiel runter und ging zu Bruch. Hier haben wir mehr als das Fünffache an Augenzeugen. Sagen, wir waren da. Wir haben ihn gesehen, wir haben ihn zum Teil angefasst. Und wir sind bereit, unser Leben dafür zu geben, zu sagen, es war so. Bei der Versicherung wäre es was anderes. Wenn der Mann von der Versicherung kommt und sagt, war das so? Und du sagst, ja, das war so. Dann sagt er so, okay, wenn du jetzt lügst, ich bring dich um. Okay, ich hoffe, so sind die Leute hier nicht, ja. Aber wenn er das sagen würde, dann würde er sagen, ja, ich muss mir wirklich sicher sein, dass das passiert ist, weil so ein Leuchter ist mir nicht mein Leben wert. Okay? Aber diese Menschen, die haben ihr Leben dafür eingesetzt. Sie wussten, Christus ist gestorben und sie können das Gleiche mit mir machen. Aber ich bin so davon überzeugt, dass es passiert ist, dass ich sagen kann, ihr könnt tun und lassen, was ihr wollt. Ich habe es mit meinen Augen gesehen, ich habe es angefasst. Ich weiß, er hat in mir eine Veränderung bewirkt. Ich glaube daran. Und deswegen lebe ich für die Ewigkeit. Wir alle wollen doch in einem Sinne oder anderen erfolgreich sein. Und er sagt, aber ein Christ lebt so, dass wir vor Gott erfolgreich sind. Dass es ihm gefällt. Ja, bei einigen dieser olympischen Wettkämpfe, da gibt es diese Kampfrichter und die geben dann irgendwelche Noten und sagen, das war toll und der Sprung hat nicht so ganz funktioniert und so. Und eigentlich ist es völlig egal für den Olympioniken, ob die Zuschauer jetzt klatschen, ob es denen gefällt oder nicht. Wichtig ist, was die Kampfrichter sagen. Und bei uns ist es nicht so viel anders. Es ist nicht so wichtig, was mein Nachbar denkt. Nicht so wichtig, was meine Kinder, was meine Eltern denken. Eines Tages stehen wir vor dem Herrn und wir wollen alle hören, wohlgemacht, frommer und getreuer Knecht. In dem, was ich dir anvertraut habe, du bist treu gewesen, kehre ein zur Freude deines Herrn. Ja, das ist unsere Zielsetzung. Und was ihm gefällt, mehr als ein sauberes Haus oder große Spenden oder regelmäßiger Gottesdienstbesuch oder Lieder vorzusingen in der Gemeinde oder was auch immer, ist unsere Nachfolge. Eine von Herzen kommende Nachfolge Christi. Dazu hat er uns berufen. Dann lass uns nochmal zum Text zurückkommen, ein wenig weiterlesen, Verse 54 bis 57. Man sagt, wenn aber dieses vergängliche Unvergänglichkeit anziehen, und diese sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist Tod dein Sieg? Wo ist Tod dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir sehen als zweiten Grund, für die Ewigkeit zu leben. Wir haben gesehen, alles andere vergeht. Zweitens, Christus hat den Tod besiegt. Wir brauchen vor der Zukunft keine Angst zu haben. Er sagt, Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Denn Christus hat ihn besiegt, genau wie er angekündigt hat. Und
dieses kommt aus Jesaja 25. Was ich gerne hätte, bleib einmal in 1. Korinther 15 und schau auf dieses Zitat und ich lese dazu Jesaja 25 vor, sodass du es abgleichen kannst. Es ist kein Wort-für-Wort-Zitat, wie wir das häufig kennen, aber es ist definitiv ein Verweis auf diesen Text aus Jesaja 25, die Verse 8 und 9. Sagt er, den Tod verschlingt er auf ewig. Und der Herr wird die Tränen abwischen von jedem Gesicht. Und die Schmach seines Volkes wird er von der ganzen Erde hinwegtun. Denn der Herr hat geredet. An jenem Tag wird man sagen, siehe da unser Gott, auf den wir hofften, dass er uns rette. Da ist der Herr, auf den wir hofften. Wir wollen jauchzen und uns freuen in seiner Rettung. Da war es angekündigt. Wir werden uns hören, da ist unsere Rettung. Und Christus kommt und sagt, jetzt ist es vollbracht. Der Tod ist besiegt. Und so brauchen wir keine Angst davor zu haben, obwohl er selbst in diesem Kapitel noch als Feind beschrieben wird. In Vers 26, 1. Korinther 15, als letzter Feind wird der Tod weggetan werden. Der Tod war nicht von Anfang an da gewesen. Gott hatte zu Adam und Eva gesagt, an dem Tag, an dem ihr von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen esst, dort werdet ihr sterben. Vorher nicht. Ja, aber durch die Sünde kam der Tod in die Welt. Tod war die Strafe für die Sünde, sagt es auch Römer 6, Vers 23. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und die Sünde wurde durchs Gesetz angestachelt, wie es hier steht und auch in Römer 7, Vers 5. Aber der Tod ist besiegt, weil Christus den Tod besiegt hat. Er ist für uns gestorben, er ist auferstanden, der Tod konnte ihn nicht halten. Und das macht unseren Glauben so anders als alle anderen Glaubensrichtungen und Religionen. Bitte, häufig heutzutage wird es gesagt, naja, du glaubst das, ich glaube das, jeder wird in seiner Fassung selig. Nein, das ist nicht die biblische Botschaft, weil alle anderen Religionsgründer, egal welche sie sind, sind alle gestorben und im Grab geblieben. Christus nicht. Deswegen ist es nicht das Gleiche und deswegen ist unsere Botschaft auch nicht, tue viel Gutes und dann vielleicht wiegt Gott das gegenseitig auf. Okay? Das ist ein falsches Konzept und das kommt so häufig vor, ich nehme an, bei euch hier auch. Okay? Vielleicht hilft ein Beispiel, ich benutze es häufig, mir hilft es, das zu verstehen. Wenn jemand ein Unrecht tut und sagt, sagen wir, der ist irgendwo in einen Laden eingebrochen, wird vor den Richter gebracht. Und der Richter fragt, was hast du, du bist angeklagt, du hast in diesen Laden eingebrochen, es gibt all diese Belege dafür, was sagst du zu deiner Verteidigung? Und diese Person sagt dann, ja, aber Herr Richter, überlegen Sie mal, stimmt, ich bin dort eingebrochen, ich habe das gemacht. Aber das war ein Tag, 364 Tage war ich wirklich ein guter Mensch gewesen. Ich habe viel gespendet, ich habe Leuten geholfen, ich habe dies und jenes gemacht. Da können Sie doch den einen Tag mal bitte übersehen. Wird der Richter sagen, oh klar, daran habe ich gar nicht gedacht. Bitteschön, Sie waren jetzt ja schon ein paar Tage wieder gut gewesen, ne? Da ist der nächste Laden. Natürlich nicht. Sagt, ich verurteile dich nicht für die 364 Tage. Ich verurteile dich für den einen Einbruch. Und Gott sagt, ich verurteile dich nicht für all das Gute, was du tust, wo du lieb zu deinen Geschwistern warst, wo du ehrlich deine Arbeit gemacht hast. Das verurteile ich ja nicht. Das ist gut und richtig. Aber für die Sünde verurteile ich dich. Und eine reicht, sie trennt uns von Gott. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Okay. Und so können wir Gott loben. In 1. Petrus 1 steht, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung, die bereitsteht, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Ihr habt diese lebendige Hoffnung. Warum ist es eine lebendige Hoffnung? Weil Christus lebt. Es ist auf Fakten basierend. Es ist historisch belegt. Wir können darauf vertrauen, dass es so ist.
Und auch hier gilt wieder, diese Überzeugung soll sich dann aber auch erweisen, soll demonstriert werden. Das heißt, riskieren wir etwas für Gott, wissen wir, der Tod ist nicht das Schlimmste für dich. Wenn du Jesus Christus als deinen persönlichen Heiland kennst, wenn du ihn gebeten hast, dir deine Sünde zu vergeben, dann wenn du stirbst, ist das ein direkter Übergang zur Gegenwart zum Vater in den Himmel, wo Christus ist. Ist das so schlimm? Eigentlich nicht, oder? Viele Menschen haben Angst vor dem Tod. Aber wer Christus vertraut, für den wird es nur besser. Nun, das heißt nicht, wir sollen den Tod provozieren auf irgendwelche Art und Weise. Aber Paulus war glaubhaft, weil er sich vom Tod nicht hat abschrecken lassen. Weil er gereist und gesagt hat, ich verkündige diese Botschaft. Und er zählt in 2. Korinther auf, ich war gesteinigt worden, habe so häufig Schiffbruch erlitten, bin so häufig überfallen worden, dieses und jenes machen die Schläge, die ich bekommen habe, aber ich mache weiter. Ja, könnte dir nicht mal was passieren? Könnte es nicht sein, dass du irgendwann das mal nicht überlebst? Ja, irgendwann wird das passieren. Aber dann bin ich beim Herrn. Und Leben ist für mich Christus und Sterben Gewinn. Und das machte die Botschaft so glaubhaft, weil er sagte, ich bin davon selber überzeugt. Kann man an meinem Leben erkennen, dass Christus unser Leben und Sterben Gewinn ist? Wenn wir für Bequemlichkeit leben und das tun, was uns Spaß macht, dann sind wir kein Zeugnis. Denn wo ist da der Unterschied zu deinen Nachbarn, die den Herrn nicht kennen? So viel wird heute vorgelogen und getäuscht. Und die Leute wollen wissen, wenn du erzählst, ich glaube, dass Christus für meine Sünden gestorben ist, ich glaube, dass er auferstanden ist und dass er mir ein neues Leben geschenkt hat. Sagen, wo sind die Beweise? Und wir können es nicht materiell zeigen. Ja, in Jerusalem ist ein leeres Grab, aber sie sagen, naja, natürlich, nach 2000 Jahren ist alles leer. Ja, sie wollen sehen, hat es einen Unterschied in deinem Leben gemacht? Ist der Glaube echt? Und ich glaube, deswegen blüht der Glaube oft in Ländern, wo es Verfolgung gibt. Warum? Weil die Leute wissen, wenn ich zum Beispiel in einem muslimischen Land meinem Nachbarn gehe und sage, weißt du was, ich habe neues Leben bekommen durch Jesus Christus. Er ist für meine Sünde gestorben und er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben und du kommst nicht zum Vater und ich komme nicht zum Vater, außer durch Jesus Christus. Du weißt, du riskierst dein Leben. Und du würdest es nicht sagen, wenn du nicht wirklich davon überzeugt wirst, wirklich glaubst. Und manchmal, wir ziehen uns zurück und wir sind ein bisschen schüchtern, weil wir denken, was werden meine Kollegen von mir denken? Was wird meine Familie von mir denken? Vielleicht denken die, ich bin ein bisschen durchgedreht. Okay. Und, ist das so schlimm? Lieber, sie hören das und haben die Chance umzukehren, als wenn sie irgendwann wie der reiche Mann sagen, schick doch jemanden zu meiner Familie, um zu warnen, dass sie nicht in diesen Ort des Leidens kommen, oder? Was ist dann die Aufforderung an uns? Noch Vers 58. Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, alle Zeit überreich in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Sagt ihr, daher, hier ist die Schlussfolgerung aus all dem. Weil alles andere vergeht und weil Christus den Tod besiegt hat, seid fest, macht weiter. Und zwar, indem wir reichlich in das Werk des Herrn investieren. Damit meine ich nicht nur Finanzen, sondern auch Zeit, Energie, Gebet. Und wir dürfen wissen, unsere Anstrengung, unsere Mühe ist nicht umsonst, ist nicht vergeblich. Gott wird den treuen Dienst seiner Knechte anerkennen. Voraussetzung ist, wie er hier sagt, wenn ihr festhaltet, also hat er vorher gesagt, wenn wir weiter ihm vertrauen, wenn wir uns nicht von dem Vertrauen abbringen lassen, so sollen wir uns unabhängig davon, wie es bisher in deinem Leben aussah. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ganz dem Herrn hingeben. Wie sieht dieses aus? Die Apostel, als sie zuerst dort waren und der Herr war auferstanden und er war davor, in den Himmel aufzufahren, kurz vor der Himmelfahrt, in Apostelgeschichte 1, waren dort versammelt und dann fuhr Jesus Christus auf in den Himmel. Sie standen da. Wow. Dann kamen die Engel zu ihnen und sagten, hallo, Leute, was macht ihr da? Wow. Was starrt ihr in den Himmel? Er wird, so wie er aufgefahren ist, er wird wiederkommen. Aber in der Zwischenzeit geht hin und macht zu Jüngern aus allen Nationen. Die Jünger, nachdem sie erst dachten, als sie sahen, wie Christus gekreuzigt wurde, dachten sie, das ist das Ende. Aber als er auferstanden war, hatten sie eine neue, eine lebendige Hoffnung. Und dann äußerte sich diese Hoffnung nicht in dem, ich schaue, wann ist es soweit, wann kommt er wieder, sondern gerade in der Aufforderung. Und was machten sie? Sie verharrten in der Lehre, in Brotbrechen, in der Erinnerung an Christus, in den Gebeten. Und dann gingen sie hin und bezeugten diesen Christus. Und Christus hatte zum Abschluss den Auftrag gegeben, geht hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Wir sollen es auch so machen, wie er es getan hat. Wir sollen ihn kennenlernen, sollen verstehen, wer Christus ist und was er für uns getan hat. Und dann soll dein und mein Leben zeigen, dass das real ist und dass es einen Unterschied in unserem Leben macht. Damit die Leute nicht nur hören, sondern sehen und erleben. Hier ist, wie Gott wirkt und was er auch an mir tun kann. So wollen wir es ihm nachmachen und im Glauben für die Ewigkeit leben. Lass uns das nicht ausblenden, wie alle anderen, sondern sagen, es gibt ein höheres Ziel. Was hier ist, ich werde es nicht mitnehmen. Es vergeht, weil Christus bleibt. Ihm wollen wir ehren. Wir wollen, dass er Gefallen daran hat. Und wir haben dann noch genug Zeit, die ganze Ewigkeit, die Freude bei ihm zu genießen. Und vielleicht ein paar Leute mehr dabei zu haben, die sich mit uns freuen, weil Gott uns gebraucht hat, ihnen das vorzuleben, sie zu ermutigen, auch für den Herrn zu leben. Lass uns beten.